Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Dein Sonntag. Jeden Monat 1000 Euro, einfach so, ohne was dafür zu machen. Das ist die Grundidee von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Gibt da natürlich viele verschiedene Modelle, aber wenn wir einfach mal bei diesen 1000 Euro bleiben, was glaubt ihr, wie würden die euer Leben verändern? Würdet ihr dann weniger arbeiten oder euch vielleicht jobmäßig mehr trauen? Weil wenn alles schief läuft, dann habt ihr ja immer noch die 1000 Euro. Michael Bohmeier wollte wissen, was ein bedingungsloses Grundeinkommen mit Menschen macht, und deshalb hat er einen Verein gegründet. Mein Grundeinkommen heißt der, und dann hat er Geld angesammelt per Crowdfunding, und mit diesem Geld verlost er jeden Monat an mehrere Leute ein Jahr Grundeinkommen, also ein Jahr, jeden Monat 1000 Euro. Zu einigen Leuten, die das Geld bei seinem Verein gewonnen haben, ist er jetzt hingefahren und hat das, was er da erlebt hat, in ein Buch geschrieben. Was würdest du tun, hat er es genannt, und über diese Reise und warum er das überhaupt alles macht, darüber rede ich jetzt mit ihm. Er ist nämlich heute Morgen zu Gast. Moin, Michael.
Moin. Du hast vor 5 Jahren das Projekt Mein Grundeinkommen gestartet. 250 Menschen haben das mittlerweile bekommen. Mhm. Kennst du alle Menschen, alle Gewinnerinnen, alle Gewinner?
Nee, kenne ich nicht. Es gibt dann nämlich durchaus vielleicht so ein knappes Viertel, die gar nicht so groß Kontakt suchen zu den Medien oder zu uns, sondern das Geld nehmen und die Erfahrung für sich ausmachen. Mhm. Und dann sind es auch einfach zu viele. Aber viele wurden von den Medien porträtiert, und einige habe ich jetzt auch für das neue Buch getroffen.
Ihr verlost also Gewinner und ihr wisst nicht, wer dahinter steckt und ob sie oder er auch Geld braucht. Das heißt, es könnte sich bei eurem Projekt im Prinzip auch jemand melden, der überhaupt gar kein Geld braucht oder gar kein Grundeinkommen braucht, weil er vielleicht genug Kohle irgendwie auf dem Bankkonto hat.
Genau, also gab es auch schon. Was heißt schon brauchen, ne? Das ist ja gerade die Idee. Der ja. Grundeinkommen sagt eben nicht, wie bei Hartz IV oder anderen Leistungen, dass es eine Bedürftigkeitsprüfung gibt, sondern alle kriegen das. Mhm. Und das ist eigentlich ein Trick. Dadurch, dass es eben alle kriegen, muss man nicht mehr so fragen, who's in, who's out. Mhm. Also es geht nicht mehr so ein Wir gegen euch, was so Neiddebatten auslöst, sondern alle kriegen es. Und das ist uns ganz wichtig. Und spannenderweise haben wir herausgefunden, dass egal wer es kriegt, ob der nun obdachlos ist oder viel Geld hat, die Leute sagen immer, es gibt doch noch Ärmere, ich habe es vielleicht gar nicht verdient. Das ist so der erste Impuls. Mhm. Und dann, egal ob arm oder reich, passiert aber bei allen sehr, sehr ähnliches Zeug. Wobei wir festgestellt haben, es geht eben gar nicht so sehr ums Geld, sondern eher um diese Tatsache, dass ich bedingungslos etwas geschenkt kriege und mich das in so eine Form von Eigenverantwortung mit diesem Geld bringt.
Du sagst, es passieren bei allen ähnliche Dinge. Was genau passiert denn da? Was meinst du damit? Wenn, also es macht dann wahrscheinlich schon einen Unterschied, ob ich jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, Hartz-IV-Empfänger oder jemand bin, der einen Nebenjob nur macht oder einen 400-Euro-Job macht, oder ob ich jetzt halt irgendwie eh schon eine fette Rente habe oder so.
Genau, auf dem Konto macht es natürlich ein bisschen Unterschied oder vielleicht auch einen größeren Unterschied, aber das ist nicht die krasse Erfahrung mit dem Grundeinkommen. Also wir sind losgezogen, um herauszufinden, was die Leute eigentlich vereint. Mhm. Und so unterschiedlich die sind, sagen die alle, da kommt so ein Geld, und es ist oftmals das Erste, was ich im Leben geschenkt bekommen habe. Also wirklich beschenkt, weil es ist eben nicht von einer Person, wo man so Hintergedanken erwarten könnte, sondern von einer anonymen Masse. Und es fühlt sich für die Leute, die es empfangen, an wie so ein Zutrauen. Als würden die Leute sagen, du machst es schon.
Was total witzig ist, weil es ist ja kein Zutrauen, sondern das ist ja ein Lossystem, ne? Also ihr sagt
Nee, das ist mir wichtig. Mhm. Du musst bei uns kein Geld bezahlen, um mitzumachen. Also wir haben 1,2 Millionen Menschen, die bei uns mitmachen, aber davon spenden nur in Anführungsstrichen 100.000 Menschen monatlich. Das heißt, du kannst auch einfach da mitmachen und gewinnen und hast nie einen Cent gegeben.
Aber du bekommst das ja nicht, weil du jetzt sagst, Person XYZ ist fähig, dieses Geld zu gebrauchen oder fähig, mit diesem Geld umzugehen, weil ihr lost das aus.
Genau, das ist richtig. Und ich sage auch nicht, dass die Leute, die das Geld spenden, dieser individuell ausgewählten Person ein aktives Zutrauen aussprechen. Nur dass bei der Empfängerperson es sich so anfühlt, als würde man ihr etwas zutrauen. Mhm. Und das ist gar nicht so aufgeladenes Zutrauen, sondern eher so dieses Gefühl, du musst dich zu diesem Geld verhalten. Wenn du jetzt ein Arbeitsgehalt kriegst, dann hast du das Gefühl, dafür habe ich mich krumm gemacht, dafür habe ich geleistet, und dann ist es wie so eine Entschädigung oder Belohnung.
Das habe ich verdient quasi, ne?
So im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kennt man sozusagen auch einen kulturellen Code, wie man damit umgeht. Das ist meins und das verteidige ich und vielleicht gebe ich noch gönnerhaft ein bisschen was ab. Aber das ist plötzlich Geld, was komplett, ich würde fast sagen, amoralisch ist oder nicht, zumindest nicht moralisch aufgeladen. Mhm. Und du musst dich dazu verhalten. Du kannst es verbrennen, verprassen, verschenken, investieren, sparen. Aber du musst etwas damit tun. Und die Tatsache, dass dass du nicht handeln kannst, bringt dich in so eine neue Form von Verantwortung für dieses Geld. Und da machen die Leute natürlich ganz unterschiedliche Sachen damit, aber das Wichtige ist, dass sie in dem Moment, wo sie darüber nachdenken, setzt bei eigentlich allen so einen Reflexionsprozess ein darüber, wie stehe ich zu Geld, was habe ich eigentlich für eine Tätigkeit, wie will ich eigentlich leben, was für einer möchte ich sein, der mit so einem Geld umgeht. Und das ist das, was dort so einen Prozess auslöst, dass die Leute reflektierter werden, selbstbewusster, mutiger, weil sie jetzt Sicherheit im Rücken haben. Und dann geht's los, was wir das Grundeinkommensgefühl nennen.
Vor 5 Jahren hat Michael Bohmeier einen Verein gegründet, hat Geld eingesammelt und verteilt seitdem dieses Geld, was er da eingesammelt hat, als Grundeinkommen an Menschen, die bei einer Verlosung teilnehmen. 12 Monate, 1000 Euro, so sieht das Experiment aus.
Ich habe es gerade gesagt, du hast vor 5 Jahren den Verein gegründet, mein Grundeinkommen. Warum?
Ich habe selber so eine Art Grundeinkommen. Mhm. Ich habe eine Internetfirma gegründet vor 13 Jahren und bin Ende 2013 dort ausgestiegen als Geschäftsführer. Und die läuft aber sehr gut, ist in Berlin, da arbeiten 25 Leute. Mhm. Und fortan kriege ich da so einen Anteil von der Gewinnausschüttung. Mhm. Und es ist also leistungsloses Einkommen. Es variiert jedes Jahr ein bisschen, aber es sind ungefähr so 1000 Euro im Monat.
Aber hast du da nicht das Gefühl, weil wir da eben drüber gesprochen haben, dass du dir das verdient hast mit dem, was du geleistet hast in der Zeit, wo du in der Firma gewesen bist und wahrscheinlich auch viel, viel, viel gearbeitet hast, weil Aufbau von einem Startup ist
ja,
wahrscheinlich...
Nee.
Okay, I don't know.
Also... Natürlich. Mhm. Ich würde jetzt nicht behaupten, das ist ein Grundeinkommen, aber ich habe einen super tollen Geschäftspartner da, der schon von Anfang an immer viel engagierter war und ich war da nur der IT-Guy. Mhm. Und ich habe schon viel gearbeitet, aber sehr, sehr, sehr selbstbestimmt und ich habe das immer nicht so ernst genommen. Also das klingt jetzt total blöde, aber ich habe das schon gut gemacht, aber Nee, es fühlt sich nicht an wie irgendwie, das ist meins, das habe ich mir verdient, ich bin da nicht so.
Das heißt, du bist da durchaus auch irgendwie dankbar drüber, dass das so passiert ist, wie es passiert ist.
Total, mega. Mhm. Und ich hatte ja dann plötzlich weniger Geld als vorher. Mhm. Also ich habe ja richtig gut verdient als Geschäftsführer. Und plötzlich hatte ich nur noch diese 1000 Euro, das hat gar nicht ganz zum Leben gereicht. Ich musste noch Erspartes hinzuziehen. Und trotzdem waren plötzlich meine Bauchkrämpfe weg, die ich ein Leben lang hatte. Ich dachte, die wären normal. Ich habe eine bessere Beziehung zu meinem Kind aufgebaut, weil ich nicht mehr so gestresst war. Ich hatte irgendwie den Kopf voller Ideen ziemlich schnell und so ein ganz neues Weltinteresse und habe irgendwie insgesamt bin so aufgeblüht tatsächlich. Und dann dachte ich, wenn das der Effekt von Grundeinkommen ist, das wäre ja phänomenal. Ob es anderen wohl auch so gehen würde, habe ich mich gefragt. Und dann dachte ich, gut, ich brauche Geld, um es anderen zu schenken, um quasi meine These zu validieren. Das wurde eine Crowdfunding-Kampagne Sommer 2014, die phänomenal abging. Die Medien haben das dankend aufgegriffen und kurze Zeit später waren 4 Grundeinkommen finanziert. Dann haben wir die verlost, dann entstand ein Verein, dann gab es erste Spenden auch für den Verein, dann haben wir Gehälter zahlen können. Und heute, 4,5 Jahre später, sind wir ein Verein mit 30 Mitarbeitern, über 3 Millionen Euro Spenden im Jahr, über 1,2 Millionen Mitglieder. Und wir verlosen jeden Monat aufs Neue gerade 14 mal 12.000 Euro Jahresgrundeinkommen. Mhm. Und jeder Mensch kann da mitmachen und das wächst und gedeiht und hat dafür gesorgt, dass in den letzten Jahren dieses Thema Grundeinkommen aus der sonstiges Nische eigentlich in den politischen Mainstream gerückt ist und so langsam sich die Parteien dazu verhalten müssen.
Ist das dir auch wichtig gewesen? Also du hast gerade gesagt, es ist irgendwie ein Experiment gewesen, um herauszufinden, ob Menschen ähnlich reagieren auf bedingungsloses Geld, wie du das getan hast, nämlich positiv aufblühen, Ideen haben. Ist die politische Ebene für dich ein Punkt gewesen zu sagen, ich will damit auch möglicherweise dieses Thema öffentlicher machen?
Ja. Und zwar nicht im Sinne, dass ich sage, Grundeinkommen, das ist es und jetzt müsst ihr alle checken, wie gut es ist. Mhm. Das ist nämlich nicht der Fall. Ich weiß genauso wenig wie alle anderen, wie ein Grundeinkommen in der Praxis wirkt und ich will das herausfinden. Und mein Antrieb ist quasi meine persönliche Neugier, das wissen zu wollen, weil ich sehe, dass wir gigantische Herausforderungen in der Welt haben, nicht nur in der Arbeitswelt mit der Digitalisierung, sondern auch Klimawandel, dieser autoritäre Ruck der letzten Jahre. Für all das sehe ich überhaupt keine Lösung in der Politik und ich habe so die Ahnung, dass das Grundeinkommen ein Faktor sein könnte, der all diese Bereiche ein bisschen beeinflusst oder sehr vielleicht sogar. Das will ich rausfinden. Wenn da rauskommt, das ist nichts, dann werde ich die Idee des Grundeinkommens auch wieder verwerfen, aber die Indizien mehren sich, dass es tatsächlich eine gute Idee sein könnte. Mhm. Und auf dieser Reise will ich einfach nur die Menschen mitnehmen. Sie können Geld geben, müssen aber nicht und sie können vor allem auch gewinnen. Und ich glaube, das ist so eine moderne Form von, wie man einfach politische Bildung und politische Kommunikation macht. nämlich interaktiv, spielerisch, fragend und nicht irgendwie indoktrinierend und ja, und auch einfach ein bisschen langweilig. Also ich erkenne die Komplexität der Welt an. Ist nicht euer Claim auch, es ist kompliziert hier beim Radio.
Dazu guter Pop,
großartig.
Genau.
Ja. Großartig. Es ist kompliziert. Es ist fucking kompliziert. Und sozusagen, ich versuche mit so einer Startup-Mentalität so, build things, break it. So, ne? Versuche ich ganz schnell mir so Dinge zu erklären. Und dann nehme ich die Leute mit.
Warum 1000 Euro?
Weil es einfach ist. Also Götz Werner hat vor Jahren mal ein Buch geschrieben, wo er gesagt hat, 1000 Euro für alle. Und damit kann man leicht rechnen und es ist so damals zumindest der Betrag gewesen, den man brauchte für ein Existenzminimum, um relativ in Würde teilnehmen zu können an der Gesellschaft. Heute würde ich das bei 1200 Euro ansiedeln, aber wir sind halt noch in der Zeit geblieben erstmal und gucken mal, ob wir es irgendwann anpassen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bekommst du auch 1000 Euro aus deinem Geschäftsführerjob von damals? Kannst du davon leben?
Nee, wir kriegen alle auch noch ein Gehalt bei meinem Grundeinkommen. Genau, ist ganz interessant. Wir haben da so, also vielleicht der radikalste New Work-Ansatz, den es gibt, den wir da bei uns im Verein haben. Wir haben nämlich die formellen Hierarchien abgeschafft. Wir haben so viel Urlaub, wie man will und wir haben selbstbestimmte Gehälter. Also jeder kann jeden Monat einfach sagen, was er haben will und das kriegt er dann. Und da denkt man natürlich, ja, das wird doch das Angestelltenpack ausnutzen. Gerade nicht, denn die Leute fühlen sich nicht als Angestellte, sondern als Chefinnen und Chefs ihrer selbst und dann nutzen die das nicht aus, sondern haben halt beide Brillen auf, die des Unternehmers und die der Angestellten.
Am Ende heißt das, ja, ihr habt dann doch irgendwie eine Art Geschäftsmodell, ne? Und ihr müsst Geld verdienen. Wie verdient ihr überhaupt Geld?
Naja, wir haben Spenden, wie gesagt, also die Crowdhörnchen heißen die, das sind Leute, die uns ab 1 Euro monatlich unterstützen und das sind über 80.000 Menschen, die das monatlich machen. Und die können selbst entscheiden, wie viel Geld sie in den Lostopf geben zur Verlosung und wie viel sie als gemeinnützige Spender an den Verein geben. Und das liegt so dankenswerterweise, schieben die das zugunsten des Vereins, sodass wir ungefähr die Hälfte davon geht in die Vereinsarbeit. Und da sind halt so Programmierer, Campaigner, Buchhaltung, was es da nicht alles gibt, Grafik und so weiter. Also einfach 30 Leute beschäftigt.
Ja, aber wenn ich weiß, ich habe 30 Mitarbeiter, davon machen, weiß ich nicht, 5 einen IT-Job, die sind haben eine spezielle Qualifikation, kosten ein bisschen mehr Geld. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Buchhalter, die blöderweise in dieser Welt schlechter bezahlt werden als ITler. Aber dann weiß ich halt irgendwie, die bekommen 2000 Euro, die bekommen 5000 Euro, ich bekomme 10.000 Euro. Dann brauche ich am Ende des Monats, weiß ich nicht, 50.000 Euro, die ich, mit denen ich kalkuliere, die ich nicht reinbekommen muss.
Ja.
So.
Das haben wir ja auch. Ist ja lustigerweise eben nicht so, dass jeder jeden Monat sein Gehalt ändert, aber die Tatsache, dass man es könnte, sorgt dafür, dass man eine Ownership, wie man vielleicht sagen würde, für die Unternehmung entwickelt, dass man nicht in so eine Angestellten-Mentalität kommt und dann quasi immer nur über den Chef lästert und eigentlich immer ein bisschen zu wenig ist, sondern wenn ich selber mein Gehalt bestimmen kann, dann muss ich halt sagen, was zu wenig und was zu viel ist. Und wenn es zu wenig ist, dann bin ich dafür selbst verantwortlich. Hat natürlich auch ein paar Downsides, ne? Also zum Beispiel ist dann natürlich immer die Gefahr der Selbstausbeutung, was ja in diesen neoliberalen Zeiten ein übliches Motiv ist. Da steuern wir auf der Kulturebene einfach ein bisschen dagegen, indem wir halt irgendwie viel so achtsame Praktiken haben, indem wir so ein Companion-System haben, wo die Leute sich gegenseitig supporten und fragen, was sie eigentlich brauchen und so. Und dann klappt das eigentlich gut. Also es klappt sehr gut. Ich bin total begeistert.
Was ja auch so ein bisschen eine Gegenbewegung ist zu dem, was, wenn du eben auch Startup gesagt hast, was ja im Prinzip ja auch ein Stück weit seid, wo du auch vorher gewesen bist, gehörte diese Selbstausbeutung irgendwie auch so ein bisschen zum guten Ton, so, oder?
Ja, ja, total. Also ich meine, das ist ja der Zeitgeist der Neoliberale, dass alles wahnsinnig beschleunigt ist, alles hochgradig individualisiert und uns die ganze Zeit eigentlich vorgegaukelt wird, dass Außergewöhnliche, das wäre das Normale. Und wenn du einfach nur ein normales Leben lebst, vermeintlich normales, dann bist du nicht genug. Dann hast du dich nicht genug angestrengt, dann bist du eigentlich nicht genug wert. Dann müsstest du noch mehr machen. Und das ist ja genau der Knackpunkt, wo Grundeinkommen eingreift, weil diese Ideologie, dass wir glauben, dass wir tatsächlich nicht wertig genug sind, dass wir uns irgendwelche Schönheitsprodukte kaufen und dass wir uns auf Instagram selbst inszenieren, das fußt ja auf einem Nährboden, der schon da ist, nämlich dass wir in unserer Erziehung, in unseren Institutionen, in der Schule mit Bewertung und Benotung und Bestrafung an Arbeitsplätzen mit dieser unterwürfigen Angestelltenmentalität, dass wir in diesen Strukturen gelernt haben schon, dass wir nichts wert sind. Und da, genau da kommt sozusagen dieser Konsum, diese Werbung, da fasst die Fuß und da suggeriert die uns immer weiter, dass wir eigentlich nicht genug wert sind. Und Grundeinkommen ist genau das Gegenteil. Grundeinkommen sagt, ey, egal was du machst, du kriegst bis an dein Lebensende Geld. No questions asked. So du bist auch der Subtext davon und der ist ganz wichtig. In der Politik wird immer der Subtext vergessen. Wir reden immer über Zahlen, Daten, Fakten. Aber es geht um die Kommunikationsbotschaft von so einer politischen Praxis. Und die ist beim Grundeinkommen, du bist okay.
So, Gast heute Morgen ist Michael Bohmeier. Michael hat einen Verein gegründet, Mein Grundeinkommen heißt er, und verteilt Geld, was er per Crowdfunding eingesammelt hat, an Leute, die bei ihm ein Grundeinkommen gewonnen haben. Für ein Jahr lang, jeden Monat 1000 Euro. Und wenn man über die verschiedenen Grundeinkommensideen und Modelle so diskutiert, da kommen eigentlich auch immer die gleichen Negativargumente.
Vielleicht können wir die mal kurz alle durchspielen. Ja. Da würde mich natürlich interessieren, was du dazu denkst. Ich glaube, Grund Nummer eins ist genau das Gegenteil von dem, was du eben beschrieben hast. Du hast gesagt, durch dein Grundeinkommen in Anführungszeichen hast du dich freier gefühlt, du hast dich voller gefühlt, du hast mehr Energie gehabt, du hast Energien in deinem Kopf gehabt, du hast Bock gehabt, irgendwas zu machen. Die Befürchtung, die mit dem Grundeinkommen immer mitkommt, ist: Ja, aber wenn die schon Kohle bekommen, diese ganzen Menschen auf dieser Welt oder in unserem Staat, wer sollte denn dann noch arbeiten gehen? Werden dann nicht alle fürchterlich faul?
Hm. Genau, also dahinter steckt ja die Annahme, dass man Menschen zwingen muss zu arbeiten, weil sie sonst nichts täten. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss, für uns ist es heute total okay, dass Menschen aufgrund von finanzieller Not Jobs machen, die sie eigentlich gar nicht wollen.
Mhm.
Und da würde ich erstmal sagen, in so einer Gesellschaft will ich gar nicht leben. Das ist ja eine Form von Zwangsarbeit.
Hm.
So, das ist die eine Sache.
Ich hack's da später ein.
Das sind die Negativversionen. Die Positivversion ist, ich sehe dafür überhaupt keine Indizien. Dieses Bild vom faulen Arbeitslosen, dass die anderen träge und faul würden, das lässt sich in keiner Umfrage, keiner Forschung irgendwie wiederfinden. Also fangen wir erstmal an bei Hartz IV. Wir denken immer so, das sind die Leute, die auf dem Sofa liegen und Chips essen. Mhm. Aber 1,5 Millionen Hartz IV-Empfänger arbeiten sogar Vollzeit. Die verdienen nur einfach nicht genug und sind deswegen darauf angewiesen. Mhm. Es gibt wahrscheinlich über 1 Million Menschen, die Anspruch hätten auf Hartz IV, aber es aus Gründen des Stolzes gar nicht anmelden.
Mhm.
Die könnten sozusagen genauso viel Geld haben und vom Staat leben, in Anführungsstrichen, aber die wollen arbeiten. Dann gibt es Umfragen, wo gefragt wird, würdest du mit Grundeinkommen weiterarbeiten oder auch / bist du mit deinem Job zufrieden? Da sagen 90% der Leute, ja, na klar würde ich weiterarbeiten, ich bin doch zufrieden.
Mhm.
Wir können uns nur immer nicht vorstellen, dass die Jobs der anderen Spaß machen können, weil wir ja unseren Job, also auch wenn wir ihn manchmal hassen, doch meistens irgendwie passt der auf eine Art zu uns.
Mhm.
Und wir können uns nicht vorstellen, dass es einer Toilettenputzfrau Spaß macht, die Toiletten zu putzen, aber dass es durchaus was Befriedigendes ist, wenn man fertig ist damit, dass es sich nach Wirksamkeit anfühlt, das können wir uns nicht vorstellen. Natürlich müssten Arbeitsbedingungen und Lohn besser werden. Das würde mit einem Grundeinkommen auch möglich sein, weil man könnte besser verhandeln. Aber Jobs wollen gemacht werden und die Leute haben auch Bock, sie zu machen.
Also es gibt ja schon durchaus Jobs, die anstrengend sind, die körperlich dich kaputt machen oder die psychisch sehr anstrengend sind. Da gibt es natürlich bestimmt auch Leute, die sagen, ja, eigentlich unterm Strich mache ich den Job gerade gerne, aber wenn ich nicht müsste, stellt sich doch wahrscheinlich niemand irgendwo, weiß ich nicht, 12 Stunden an irgendein Band und macht die gleichen Bewegungen oder so. Also es gibt halt schon sehr anstrengende Jobs.
Genau, also zum Beispiel ein psychisch anstrengender Job ist ja der des Lehrers.
Mhm.
Da würde ich jetzt mal sagen, das macht kaum jemand wegen des Geldes, sondern das ist einfach eine Berufung.
Mhm.
Na gut, und dann gibt es natürlich Jobs, wo jetzt wir zumindest sagen, das ist ein Scheißjob, am Fließband stehen und 12 Stunden die gleiche Handbewegung zu machen. Also so einen haben wir getroffen in unserem Buch. Der macht genau das in der Etikettenfabrik. Und der hätte mit Grundeinkommen jetzt auch seinen Job wechseln können und überlegt das tatsächlich auch. Also hat angefangen, sich zu bewerben. Kann man sagen, na gut, scheiße, der macht den Job dann nicht mehr. Dann gehen diese ganzen Leute nicht mehr arbeiten. Dann würde ich sagen erstmal, naja, die arbeiten dann was anderes, was besser zu ihnen passt. Und dann ist doch eigentlich eine geile Situation. Dann haben wir eigentlich erst wieder einen Arbeitsmarkt. Weil dadurch, dass die Leute nicht mehr finanziell mit ihrer Existenz abhängig sind von diesem Job, können sie sich die Frage stellen, kann ich das eigentlich gut, will ich das eigentlich? Und dann kann der Arbeitgeber kommen und ein Angebot machen. Und dann kann er die nämlich nicht mehr so ausbeuten, sondern kann sagen, wir könnten die Arbeitsbedingungen verbessern, die Arbeitsstunden, die Flexibilität, weiß nicht, das Gehalt erhöhen. Naja, und wenn er eben trotz hohen Gehalts niemand findet, sodass es sich rechnet, dann lohnt es sich eben mehr, diesen Job zu automatisieren. Was ja auch nicht verkehrt ist, denn der Mensch ist ja nicht geboren, um 12 Stunden an einer Etikettiermaschine zu stehen, sondern kann ja eventuell auch noch was anderes machen, beziehungsweise in dem Fall will er es ja auch.
Dann kommt das nächste Argument, das schließt sich ja nahezu organisch an, nämlich diese Frage, wer soll das alles bezahlen? Mhm. Auf der wirtschaftlichen Ebene bin ich da einigermaßen positiv, dass man das irgendwie geregelt bekommen könnte. Politisch ist es wahrscheinlich schon eine schwierigere Kiste. Also wenn ich jetzt einen Staat sehe, der 80 Millionen Menschen 1.000 Euro oder 1.200 Euro im Monat zahlen soll, dann muss die Kohle ja erstmal irgendwo herkommen. Ne?
Mhm. Genau. Das ist ein sehr schwieriges Thema, da schalten die meisten ab, wenn sie es hören. Deswegen Ohrenspitzen, Achtung, Bildungsauftrag.
Öffentlich-rechtliches Radio hier.
Ganz genau, da freue ich mich sehr drüber, dass es das gibt. Und da denken wir falsch.
Okay.
Also Grundeinkommen ist kein zusätzliches Geld. Mhm. Also streng genommen ist das, was wir über mein Grundeinkommen machen, eigentlich kein Grundeinkommen. Weil wo soll es herkommen? Wenn jetzt alle Leute 1000 Euro mehr in der Tasche hätten, dann weiß nicht, dann müssten wir das Geld drucken, dann würde es von der Inflation aufgefressen, also wieder weg. Grundeinkommen heißt nie 1000 Euro mehr, sondern 1000 Euro grundsätzlich. Fast alle Menschen in diesem Land haben schon heute 1000 Euro und mehr. Aber es geht nur darum, den unteren Teil davon bedingungslos zu machen. Also Hartz IV zum Beispiel mit Regelsatz, Miete, Krankenversicherung sind zusammen ziemlich genau 1000 Euro. Mhm. Das Problem ist, es ist alles andere als bedingungslos. Wenn ich zu einem Termin nicht erscheine, wird die Leistung gekürzt. Ich muss alle halbe Jahr meine Verhältnisse offenlegen. Ich kriege kurzfristig Briefe. Ich werde gesellschaftlich stigmatisiert. Niemand will da rein.
Und es wird halt gekürzt, wenn du anfängst zu arbeiten, ne?
Genau. Und ich werde noch incentiviert, zu Hause zu bleiben, weil was mit einem Grundeinkommen anders wäre. Also Grundeinkommen heißt nicht 1000 Euro mehr, sondern 1000 Euro grundsätzlich. Jetzt gibt es 30 verschiedene Modelle, die alle ein unterschiedliches Maß an Umverteilung haben über unterschiedliche Arten von Steuern. Aber die Grundidee ist, dass die heute wenig haben, die werden ein bisschen mehr haben. Die in der Mittelschicht werden ungefähr gleich viel haben. Und die in der Oberschicht werden mehr Steuern zahlen, als sie Grundeinkommen kriegen. Das heißt, netto weniger in der Tasche haben.
Das heißt, nur damit wir da vielleicht gerade kurz mal so eine Zäsur machen und ich das verstehe. Wenn ich jetzt einen Job habe, wo ich 1700 Euro verdiene.
Das ist schwer zu rechnen mit 700. Mach mal 2000.
2000 Euro. Ja. Das heißt, dann würde das einfach genauso weiterlaufen. Ich würde nach wie vor 2000 Euro verdienen, auch mit dem Grundeinkommen. Nur, dass die ersten 1000 Euro nicht mehr mein Arbeitgeber zahlt, sondern der Staat.
Nee, es wäre anders. Der Arbeitgeber würde immer noch 2000 zahlen. Davon würdest du die Hälfte wie heute auch versteuern. Sagen wir mal 50%. Das heißt, du zahlst 1000 Euro Steuern und kriegst 1000 Euro Grundeinkommen. Das heißt, du hast plus minus null. Du hast genau wie heute 2000 Euro, die du verdienst. Nur die kommen aus unterschiedlichen Quellen, also in der Summe.
Das heißt, die Steuersätze müssten steigen.
Genau, also bei diesem Einkommenssteuermodell zum Beispiel. Und man muss sich da einfach ein bisschen mehr mit beschäftigen. Wir müssen nur im Kopf verstehen, das ist heute schon da. Also es gibt zum Beispiel, und jetzt nochmal bitte Achtung aufpassen, es gibt heute das wahnsinnig unsexy Begriff des Einkommenssteuerfreibetrags. Das ist der Betrag am Jahresende, wenn ich gut verdient habe, den ich nicht versteuern muss. Nämlich die unteren 8000 Euro. Jetzt ist der Trick einfach nur, dass wir das Geld nicht am Ende als nicht zu versteuerndes Einkommen gewähren am Ende des Jahres, sondern dass wir am Anfang des Monats das gestückelt einfach den Leuten auszahlen. Also das gleiche Geld, was wir hinten nicht abziehen, zahlen wir einfach vorne aus und schaffen dafür diesen Steuerfreibetrag ab. Und das ist also genauso viel Geld wie heute, aber es wäre heute schon ein Grundeinkommen.
Nur heute nicht ganz 1000 Euro, aber,
nicht ganz, aber es fühlt sich heute nicht wie ein Grundeinkommen an, weil es sozusagen nach dieser Leistungslohnlogik funktioniert. Du musst erstmal leisten und wenn du dann dich brav angestellt hast, dann kriegst du auch noch eine Gutschrift. Und die Grundeinkommensidee ist nämlich nicht eine dieses Misstrauens, sondern eine des Vertrauens, der sagt, oh, wir wissen ja, dass Leute besser arbeiten und mehr Bock haben, wenn sie in Sicherheit sind und wenn sie einen Vertrauensvorschuss kriegen, weil sie dann eigenverantwortlich werden. Also zahlen wir ihnen das gleiche Geld am Monatsanfang aus und geben ihnen damit an jedem Monat wieder neu eine Chance, sich zu beweisen.
Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn wir gerade bei Kritikern sind oder generell Kritikern des Systems, was kriegst du persönlich für Kritik mit? Jetzt hast du gerade das Buch rausgebracht, das heißt, du bist jetzt nochmal mehr in der Öffentlichkeit, aber dann natürlich auch mit dem Verein schon eine ganze Weile unterwegs. Was bekommst du an Feedback?
Das ist eine schöne Frage, weil die habe ich wirklich noch nie gehört.
Tatsächlich?
Lea, also ich werde erschreckend wenig kritisiert, weil ich ja auch nicht so... Ich will dich ja nicht überzeugen da draußen, sondern ich sage einfach nur, was ich glaube und was ich gelernt habe aus dem Projekt. Eine Kritik, die ich immer so zwischen den Zeilen höre, ist, dass wir gehen auf eine sehr persönliche Ebene, wenn wir argumentieren. So auch in dem Buch, also das geht ja ums Grundeinkommensgefühl und damit verlassen wir ja das, was typisch ist für politische Sachbücher, dass man nämlich immer, wie ich sagen würde, so rationale Scheindebatten führt über Steuermodelle, Versicherungen und so. Weil daran kann man sich schön aufhängen an Zahlen. Und ich glaube aber, im Grundeinkommen geht es um was anderes und da gucken wir sehr genau hin. Und wir leben aber in einer sehr sozusagen von der Aufklärung geprägten rationalen Kultur mit allen Vor- und Nachteilen. Und wenn wir dann hingehen und plötzlich nach dem Grundeinkommensgefühl fragen, dann hat das manchmal so einen Charakter von, die werden jetzt zu persönlich oder das wird irgendwie unsachlich. Und ich glaube aber, das ist genau der Fehler. Ich betrachte die Diskussion ums Grundeinkommen immer wie so ein Eisberg. Wir reden immer über die 10% an der Spitze, nämlich die Finanzierung und die Inflation und die Zuwanderung. Aber 90% dessen, wie das Grundeinkommen wirkt, passieren eigentlich unterm Wasser. Nämlich die Tatsache, dass die Leute höheren Selbstwert haben, dass sie zur Ruhe kommen und trotzdem gleich viel arbeiten, führt dazu, dass sie gesundheitlich, dass es ihnen besser geht. Die Leute schlafen besser. Und das ist unabhängig davon, ob die vorher arm oder reich waren. Plötzlich haben die nicht mehr so viel Stress. Wir haben zwei chronisch Kranke, deren Schübe gestoppt wurden. Die Leute entwickeln einen neuen Tatendrang, einen neuen Mut. Die machen sich selbstständig. Die Frauen, die von ihrem Mann finanziell abhängig sind, die stellen ihre Ehe in Frage und entscheiden sich dann durch das Grundeinkommen, aber trotzdem für die Ehe, weil sie eben die Freiheit haben, Nein zu sagen. Leute zeigen ihren ausbeuterischen Arbeitgebern den Mittelfinger und finden dann einen Job, der besser zu ihnen passt. Darüber entwickeln die Leute ein neues Gemeinschaftsgefühl, was sie umsichtiger macht für andere, weil sie selber nicht mehr so im Mangel sind. All das sind phänomenale Effekte, die, ich glaube, tatsächlich die eingangs erwähnten großen Fragen unserer Zeit mit beantworten können. Zum Beispiel die Frage des Konsums. Ja? Also wir werden diesen Klimawandel nicht überleben, wenn wir nicht radikal verzichten. Aber die Leute haben eine panische Angst, dass ihnen irgendjemand was wegnimmt. Und es geht, wenn wir über den Veggie-Day diskutieren, ja nicht wirklich um das Schnitzel, was mittwochs nicht auf dem Teller liegt, weil das würde gar keiner mitkriegen, wenn es einfach nicht auf dem Speiseplan stünde, sondern es geht um die Angst, dass man was weggenommen bekommt. Und jeder, der Kinder hat, kennt es, nämlich Kinder, die satt sind, ausgeschlafen und die genug haben, die werden nicht meckern, wenn man ihnen was in Anführungszeichen wegnimmt, im Sinne von man fragt sie, gibst du was ab. Aber Kinder, die unausgeglichen sind, die werden da rebellieren. Und deswegen glaube ich, ist Grundeinkommen ein toller Weg, um im Kern der Menschen etwas zu verändern, damit sie im Außen langfristiger, nachhaltiger und sozialer agieren können. Das ist zumindest das, was wir glauben festgestellt zu haben in dieser nicht wissenschaftlichen Probe.
Mein Gast heute Morgen heißt Michael Bohmeier. Michael hat einen Verein gegründet, Mein Grundeinkommen heißt der, und er hat per Crowdfunding Geld eingesammelt, das er jetzt verteilt. Eben als Grundeinkommen 12.000 Euro, also Kohle für ein Jahr, kann man gewinnen.
Über 250 Menschen haben ein Grundeinkommen bekommen von euch, vom Verein. 24 habt ihr getroffen für das Buch. Ne? Wen habt ihr da ausgewählt oder nach welchen Kriterien habt ihr die ausgewählt, die ihr getroffen habt?
Ziemlich zufällig. Also wir wussten vorher gar nicht so viel über die Gewinnerinnen und Gewinner, sondern wir hatten nur eine große Excel-Liste mit den Postleitzahlen. Und dann haben wir gesagt und haben die alle angeschrieben, gesagt, in der und der Woche fahren wir durch Deutschland in ungefähr dieser Route. Du bist da in der Nähe, hast du Zeit und Lust. Und bei allen, wo es gepasst hat, die haben wir getroffen.
Janek, der hat darauf geantwortet, auf die Frage, was hast du mit dem Geld gemacht? Ich lese mal kurz vor. Ich habe das Geld heute noch, schreibt er. Ich habe so meinen Ablauf. Ich ändere da nicht viel dran. Ich bin mit dem, was ich hatte, gut ausgekommen. So hat sich das Geld auf dem Konto angesammelt. Ist das nicht im Moment, wo man dann irgendwie denkt so, fail? Verdammt, das war der Falsche.
Nee. Also das gibt es nicht, den Falschen, habe ich festgestellt. Und ich fand, das war tatsächlich eine der Sachen, die ich auf der Reise gelernt habe, ist, dass anders als ich dachte, haben viele Menschen das Geld zum Großteil liegen lassen auf dem Konto. Und das ist auch wieder da, egal ob sie arm oder reich sind. Janek geht es eher gut.
Wobei man sagen muss, er hat es in Aktien investiert. Ne? Also er hat es auf dem Konto oder hat es auf einem, also in sichere Aktien investiert, könnte man sagen. Ne?
Genau.
Also, auch wenn es das, also das gibt.
Genau, aber stellen wir auch. Also genau, Janek war eine sehr spezielle Erfahrung. Das Schöne am Grundeinkommen ist, die Leute müssen ja damit nichts machen. Also es bietet dir eine deutlich größere Freiheit und mehr Chancengerechtigkeit, würde ich sagen. Und Janek ist einer, der mit sehr, sehr großen Chancen ins Leben gestartet ist, sehr privilegiert aufgewachsen ist. Und diese Privilegien, ich glaube, der ist so sehr dankbar dafür. Und tatsächlich braucht er ein Grundeinkommen nicht. Es gibt viele Leute in diesem Land, die ein Grundeinkommen nicht brauchen. Also ich würde mich auch dazu zählen, so ich werde mal erben und jetzt auch alles nicht super reich, aber so, ich habe jetzt keine große Angst. Ich habe so ein, viele Leute haben ja auch wenn sie wenig Geld haben, so ein Urvertrauen, weil sie wissen, meine Eltern sind immer da und daraus entwickelt sich dann so eine positive Einstellung zum Leben. So, aber das Problem ist, 40% der Deutschen haben überhaupt gar kein Vermögen und die fallen ins Bodenlose, wenn was ist. Und denen wird dann immer gesagt, Seid doch mal mutig, nehmt doch einen Studienkredit auf und Aufstieg durch Bildung, ihr könnt es schaffen. Ja, aber das stimmt vielleicht rational, aber das können die gar nicht denken, weil die nicht so ein Selbstbewusstsein, nicht so ein Sicherheitsempfinden haben, dass sie so mutig sein könnten, weil sie diese Privilegien nicht haben. Und ein Grundeinkommen schafft diese Privilegien für alle. Und ja, der Preis dafür ist, dass es auch die Leute kriegen, wie zum Beispiel Yannick, der es nicht wirklich braucht.
Oder Eva zum Beispiel, die mit ihrem Grundeinkommen zweimal nach Australien geflogen ist, wo du möglicherweise, nachdem du jetzt das Wort Klimawandel schon mehrfach in den Mund genommen hast, dich auch hättest drüber ärgern können, dass das Geld vielleicht für sie gut angelegt gewesen ist, aber natürlich dann auch vielleicht ein bisschen unser Klima belastet hat.
Ja, also das war am Anfang der Reise so, dass wir gehört haben von den Leuten, dass sie Reisen machen, Reisen. So kam uns schon komisch vor, weil was ist das? Ist das ein Fluchtimpuls? Ist das so ein jetzt geht's endlich mal? Also ne, was steckt da dahinter? Erstmal haben wir uns geärgert, weil wir dachten, Manno, die schöne Klimabilanz, wenn jetzt alle Leute Grundeinkommen hätten, würde dann einfach noch mehr konsumiert und noch mehr geflogen werden. Das weiß ich nicht, das würde ich gerne in Zukunft wissenschaftlich untersuchen lassen, aber man weiß natürlich nicht, hätten die Leute auch so die Reise gemacht oder nicht. Mhm. Auf jeden Fall haben wir im Laufe des Buches festgestellt, dass dieser Konsum und diese Flugreisen für die Leute eine Funktion erfüllt haben und dass sie über das Reisen tatsächlich eine Menge über sich selbst gelernt haben und auch viel darüber gelernt haben, wie sie konsumieren wollen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie langfristig dann weniger konsumieren und weniger reisen. Also zum Beispiel gibt es da den wunderbaren Vitrinen-Alex, wie wir ihn genannt haben, der ist der von der Fabrik, der so einen sehr, würde ich sagen, jetzt monotonen Industriejob hat. Und für den war es total wichtig, mal so ein Grundeinkommen zu haben und sich bestimmte Konsumartikel leisten zu können und Konzertkarten. Und die hat er in der Vitrine altarmäßig in seinem Wohnzimmer aufgestellt. Wir haben das am Anfang belächelt und uns später bei ihm entschuldigt, weil wir gemerkt haben, das ist für den total wichtig. Mhm. Dass er jetzt mal Teilhabe haben konnte, hat es für ihn auch entmystifiziert, das, was Konsum und so eigentlich ist. Und so, dass er uns einen wunderschön berührenden Artikel geschrieben hat, wo er sagt, ich habe irgendwie gecheckt, es geht gar nicht so viel ums Haben im Leben. Das macht ja auch nicht glücklicher, sondern es geht ja viel mehr ums Sein und irgendwie um bewussten Konsum. Und das ist doch großartig. Also ich mache immer das Bild auf, ich war jetzt mit meinem Kind gerade im Urlaub und habe ihm einfach 5 Euro mitgegeben zum Eiskaufen zur freien Verfügung. Mhm. Und natürlich kauft sich das Kind beim ersten Mal 3 Kugeln Eis, dann klatscht eine runter, weil sie schmilzt und die von den anderen kriegt es Bauchschmerzen, weil es zu viel ist. Aber wenn es das 3-mal gemacht hat, merkt es halt so, nächstes Mal kaufe ich mir lieber nur 1 Kugel. Und das ist, glaube ich, der Effekt vom Grundeinkommen. Wenn plötzlich Geld nicht mehr so knappes Mangelgefühl auslöst, sondern einfach da ist, dann wird es plötzlich auch nicht mehr so wichtig, nicht mehr so aufgeladen. Und dann werden neue Dinge denkbar und dann können wir über eine neue Art zu leben nachdenken.
Oder Geld macht dann genau das, was es dann im Zweifel bei einem Grundeinkommen auch tun kann, nämlich sorgt für Ordnung oder für eine Sicherheit, wie zum Beispiel in Olgas Fall, wo es so ein Stück weit auch das Familienleben gerettet hat. Vielleicht kannst du die Geschichte noch kurz als positives Beispiel erklären.
Ja, also Olga ist ein ganz spannender Fall. Die ist nämlich so eine typische Frauenbiografie. Die ist Krankenschwester. Und dann wurde die Klinik privatisiert und es wird alles immer prekärer. Sie arbeitet in der Nacht, tagsüber pflegt sie die Mutter und hat noch 2 Kinder. Und der Mann ist arbeiten und ihr am Haus abzubezahlen. Und sozusagen, so würde man sagen, nach außen hin, denen geht es sehr, sehr gut. Aber sie sind halt in so einer Mühle drin, die sie auch gar nicht durchaus bewusst wahrnehmen, dass das eine Mühle ist. Aber sie tat es dann plötzlich mit dem Grundeinkommen. Weil mit dem Grundeinkommen, das hat ihr so gezeigt, Moment mal, was mache ich denn hier eigentlich so? Ich opfer mich hier auf. Für wen eigentlich, für was? Was für eine schreiende Ungerechtigkeit auch in dieser Ehe herrscht. Und die hat dann tatsächlich überlegt, ob sie sich von diesem Mann trennt. Und das Spannende ist, dass dadurch, dass sie die Freiheit hatte, Nein zu sagen und zu gehen, war plötzlich der Fluchtimpuls weg. Sondern da konnte sie ja plötzlich auch bleiben. Also wir kennen das aus der Liebesbeziehung. Wenn mein Partner nicht so klammert, dann macht es viel mehr Spaß, mit dem zusammen zu bleiben. Dann ist es nämlich auf einmal wieder interessant. Dann will ich mich mit der Person auseinandersetzen und dann entsteht was Neues. Und so ist es beim Grundeinkommen auch. Es, egal wo es hinkommt, es entsteht Verhandlungsspielraum. Mit dem Chef, mit den Kindern, mit dem Partner, mit den Freunden. Einer hat ihren Freundeskreis ausgemistet, weil sie durch das Grundeinkommen festgestellt hat, da gibt es ein paar Neider. Und auch so, sie hat plötzlich gemerkt, wer ihr eigentlich gut tut und wer nicht. Und ja, das ist natürlich auch ein bisschen der Preis der gewonnenen Freiheit. Ne? Das ist dann nicht immer alles happy-go-lucky. Es gibt dann keine einfachen Antworten mehr, aber ich habe mit Grundeinkommen die Kraft, diese komplexen Fragen, die sowieso im Raum stehen, die wir nur heute verdrängen, mal anzugehen und meine Konflikte zu klären.
Wir können noch über sehr viele Menschen reden. Die Geschichten sind alle sehr spannend. Eine würde ich noch ganz gerne mitnehmen.
Ja.
Und zwar die von Freddy. Freddy habt ihr getroffen, der lebt seit Jahren von Hartz IV und ist ein sogenannter Reichsbürger, also erzählt zu den Menschen, zu der Gruppe von Menschen in unserem Land, die eigentlich den Staat komplett ablehnen. Gab es da nicht den Moment bei dir, wo du gedacht hast, warum ausgerechnet Freddy? Also warum macht er da überhaupt mit? Weil auch vom Konzept her so?
Ja, also das war tatsächlich meine Lieblingsbegegnung. Mhm. Zum Glück habe ich das erst nicht gewusst, wie der politisch tickt. Mhm. Ich glaube, dann hätte auch ich ihn vielleicht vorschnell verurteilt. Ich habe nämlich erst mal eine Stunde erlebt als wahnsinnig freundlichen Menschen. Mhm. Mit einer spannenden Biografie. Der ist nämlich so typischer Industrieverlierer. Der hat jahrelang den vermeintlich sicheren Job gehabt. Mhm. Dann ist es abgewandert nach China, die Industrie. Er war arbeitslos. Dann hat er sich mit einem Kurierdienst selbstständig gemacht. Dann kam die Digitalisierung. Dann war er Digitalisierungsverlierer. Und dann ist er ein bisschen älter, jetzt im Hartz-IV-System. Er will unbedingt arbeiten. Er hat wahnsinnig Bock, etwas zu tun. Aber er fasst keinen Fuß. Er findet nichts. Und er ist ein sehr freiheitsliebender, sehr stolzer Mensch. Und dem ist es wichtiger, seine Freiheit und seinen Stolz zu wahren, als sich in irgendein System einzufügen. Und da bleibt ihm eigentlich nur noch ein Ausweg, dieses System, was ihn erniedrigt, was ihn demütigt, abzulehnen. Mhm. Und deswegen radikalisiert er sich politisch und sagt, Deutschland gibt es doch gar nicht. Mhm. Und ich glaube, es ist ein typisches Motiv, gerade bei so vielen, was wir dann immer so Protestwähler nennen, bei so AfD-Wählern, die aus irgendwelchen Gründen sich abgewertet fühlen, gedemütigt. Und es ist immer so schwer, weil wenn die so selbst voller Wut sind, die so empathisch anzublicken und dann wird man immer so als AfD-Verstehler abgestempelt. Mhm. Aber ich glaube, es ist super wichtig, den Menschen zu sehen und zu gucken, welche Verhältnisse bestimmen dieses Verhalten. Also warum werden die, wie die werden? Und bei Freddy konnten wir das, glaube ich, ganz gut erklären. Aber das Spannende ist jetzt natürlich, was verändert da Grundeinkommen? Nimmt er jetzt das Geld, steigt komplett aus und gründet den Reichsbürger-Untergrund und macht Terroranschläge? Mhm. Nein, in dem Fall nicht. Sondern der hat wortwörtlich zu uns gesagt, das ist meine letzte Chance. Mhm. Und er nimmt dieses Geld und macht sich selbstständig im Online-Marketing. Mhm. Ich kann und will nicht beurteilen, ob das klappen wird, aber die Tatsache, dass der sich wieder wirksam fühlt, hat dem so einen Selbstwert gegeben, so auch was zu tun gegeben, dass der nicht sich tagtäglich wieder so viel mit der Spinnerei beschäftigen kann und muss. Ich weiß nicht, wie viel er es macht, aber zumindest kann ich feststellen, er hat sich jetzt dadurch nicht weiter radikalisiert. Und das finde ich total wichtig, weil bei dem geht es nicht ums Geld. Ne? Mhm. Der hatte ungefähr so viel Geld wie vorher, der hat dann Hartz IV abgemeldet und hat dann nur noch dieses Grundeinkommen gehabt, also genauso viel Geld, aber es war eben bedingungslos. Und das hat ihm die Würde zurückgegeben und das hat ihm wieder ermöglicht, Teil dieses Systems zu werden, weil da nicht der gefühlte Oberlehrer im Jobcenter stand und gesagt hast, wenn du nicht, dann bestrafe ich dich. Darauf haben nämlich solche sehr maskulin geprägten, mit einer autoritären Grundhaltung ausgestatteten Typen überhaupt keinen Bock und die würden lieber dieses ganze Land in den Ruin treiben mit ihrer Ideologie, als irgendwie sozusagen ihre Männlichkeit und ihre Würde zu hinterfragen. Und das kann man jetzt moralisch betrachten, wie man will, aber es ist erstmal so. Und Grundeinkommen hat diesen Menschen, würde ich sagen, ins System reintegriert. Und das, glaube ich, ist die eigentliche Kraft vom Grundeinkommen in diesen Zeiten.
Wir sprechen über das bedingungslose Grundeinkommen, weil mein Gast, Michael Bohmeier, heißt er, ein solches Grundeinkommen verteilt an Menschen, die es gewinnen. Bei ihm bzw. seinem Verein. Und der sammelt per Crowdfunding Geld ein und verteilt es eben an die Leute, die bei einer Verlosung mitmachen.
Wir haben eben schon über Hartz IV gesprochen und ich glaube, es ist auch schon zwischen den Zeilen klar geworden, was du von dem System hältst. Was mich interessieren würde, ist, wie du im Moment die politische Bewegung bewertest von dem, was da gerade so bei dem Begriff Grundeinkommen passiert. Es sind verschiedene Menschen, die das schon in den Mund genommen haben, so in den letzten Monaten. SPD-Chefin Andrea Nahles zum Beispiel, die fordert eine Reform der Grundsicherung. Da geht es auch um die Zukunft von Hartz IV und wie man das umgestalten soll. Und da spielt auch sowas wie Bürgergeld, das ist auch so ein Begriff, der immer mal wieder auftaucht. Grünen-Chef Habeck hat eine Garantiesicherung vorgeschlagen. Das ist auch so eine Art Grundeinkommen, allerdings nicht bedingungslos. Also auch wieder sehr viele komplexe Themen. Hast du das Gefühl, es geht da in eine richtige Richtung, ja, politisch gesehen?
Das geht's, aber halt wie es so ist mit der Politik, und das ist auch nicht ganz schlecht, sehr, sehr, sehr langsam. Mhm. Dieses Denken, was hinter unserer Politik steckt, das ist halt im Industriezeitalter geprägt. Und Industria, der Fleiß, das ist eben genau das, worum es geht. Wir haben ein sehr starkes Denken von so du bist gut, du bist fleißig, du bist schlecht, du bist faul und so. Es kommt aus so einer Zeit, wo noch sozusagen in den Fabriken Antreiber standen, dass die Leute die Schweißarbeit machen. Wir leben mittlerweile in einer komplett anderen Arbeitswelt, aber diese Denkfiguren, die sind immer noch da und die manifestieren sich dann in der SPD in immer wieder so Sätzen wie, aber wer 40 Jahre arbeitet, der sollte doch nicht am Ende in Armut leben. So, ja, fickt euch. Niemand sollte in Armut leben. So, also sorry mein Ausdruck, aber ich finde das einfach eine Frechheit. So, es sollte einfach niemand in Armut leben und es ist der verdammte Job von diesen Parteien. Aber dem können sie nicht richtig nachgehen, weil sie eben in diesen alten Denkfiguren verhaftet von so dem fleißigen Arbeiter und dem Faulenzer, was aber mit der Praxis überhaupt nicht übereinstimmt. Und deswegen ist der Fortschritt sehr zäh. Aber es bringt ja auch nichts, da zu meckern, wie ich es gerade getan habe, sondern man muss halt einladend bleiben. Und selten gab es so einen politischen Aufstieg wie von einer Idee wie Grundeinkommen in den letzten Jahren. Und an der SPD-Basis, das darf ich regelmäßig beobachten, auf Veranstaltungen gibt es eine ganz große Lust nach Veränderung und gibt es einen ganz starken Wunsch auch nach Grundeinkommen, weil es natürlich eine ursozialdemokratische Idee ist, wenn man es mal nüchtern betrachtet. Aber die Leute an der Parteispitze, die können das nicht sehen, weil da, glaube ich, zum Beispiel jetzt in der SPD noch nicht wirklich ein Abnabelungsprozess von Hartz IV stattgefunden hat.
Ja. Aber die SPD, das darf man auch nicht vergessen, unter Kanzler Schröder, es sind diejenigen, die Hartz IV damals überhaupt erst möglich gemacht haben. Ne? Das heißt, da ist schon auch ein großer Schritt notwendig, um von da in Richtung Grundeinkommen zu kommen, glaube ich. Glaubst du wirklich, die SPD könnte da eine treibende Kraft sein? Also alles, was mit Grundeinkommen zu tun hat, wird ja tendenziell eher so in die linkere Ecke geschoben.
Ja, witzigerweise, das muss es gar nicht. Also das ist wirklich schwer, da Prognosen anzustellen, aber ich sag mal, never catch a falling knife. Ich würde jetzt nicht unbedingt auf die SPD als meinen Primärpartner setzen. Das ist auch nicht meine Aufgabe so. Also wir haben halt diese 1 Million Menschen bei uns und starkes Wachstum und wir wollen und werden diese Idee weiterhin ausprobieren und zum Beispiel in diesem Jahr auch ein Pilotprojekt dazu starten, um neue Erkenntnisse zu sammeln. Und die gesellschaftliche Stimmung verändert sich und ich vertraue dem politischen Prozess, dass die Parteien das dann irgendwann aufgreifen werden. So Habeck hat es zum Beispiel und die Grünen, die haben das jetzt in einer sehr schönen Art und Weise gemacht mit der Garantiesicherung. Die haben uns zum Beispiel auch eingeladen und uns angehört dazu und haben wirklich ernsthaft zugehört. Das ist noch kein Grundeinkommen, weil es nicht ganz bedingungslos ist und nicht für alle, aber es geht eindeutig in die Richtung zu einem unterstützenden Sozialstaat und nicht mehr so einem bevormundenden, misstrauischen Sozialstaat.
Michael Burmeier war zu Gast, Gründer vom Verein Mein Grundeinkommen und Mitautor des Buches Was würdest du tun? Untertitel, wie uns das bedingungslose Grundeinkommen verändert. Vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist und einen schönen Sonntag dir noch.
Danke dir und euch.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.